Die Kind war.
Das heißt aber schon.
1816,
da scheint
noch nie etwas
anderes. Wo es gegangen ist, haben wir gemacht.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz.
Über die Sommermonate 2022 hinweg waren wir am Werksgelände unterwegs und besuchten die Firmen Natex und Schöller-Bleckmann Edelstahlrohr. Begonnen haben wir jedoch bei der Firma Amada, wo wir mit Herrn Präsidenten Kazuhiko Kawabata plauderten.
Seit wann hat die Firma Amada den Standort hier in Ternitz?
Amada Austria GmbH wurde im Dezember 1986 als Unternehmen gegründet. Unternahm im Juli 1987 die Sägewänderproduktion auf. Der Amada hätte bereits seit den 1970er Jahren Geschäftsbeziehungen mit Böhler. Daraufhin wurde Amada eingeladen, nach Österreich zu kommen, falls Interesse an der Produktion von Sägewänder und Abgangswerkzeug in Europa besteht. Wir begannen dann 1987 mit der Produktion von Bimetall-Sägewänder und ein Jahr später 1988 mit der Produktion von Abgangswerkzeug und seit 2002 haben wir auch mit der Produktion von Hartmetall-Sägewänder begonnen.
Was ist da der Unterschied zwischen die Hartmetall und Bimetall?
Bimetall bedeutet Zähne von Schnellstahl. Und Hartmetall-Sägewänder ist natürlich Zahnspitze von Hartmetall hergestellt.
Und diese Abkantwerkzeuge, was ist das?
Abkantmaschine ist eine dünne Metallblech zum Kanten für diese Werkzeuge. Amada ist ein Spezialist für Metallbearbeitungsmaschinen und die Ternitz stellen wir die Werkzeuge für diese Maschine her.
Das heißt, das sind dann irgendwie wie Formen,
ja,
wo das dann gebogen wird. Also
ja,
nicht die Maschine, sondern die Formen selber werden dann da hergestellt.
Ja. Zum Beispiel Computerkonsole oder verschiedene Blechdose, das alles kantet mit Metall.
Ja. Wie viele Mitarbeiter sind hier in Ternitz beschäftigt?
Amada Austria beschäftigt im Moment 171 Mitarbeiter.
Das ist im Dreischichtbetrieb, oder?
Dreischichtbetrieb, ja,
ja. Rund um die Uhr.
Ja.
Auch am Wochenende.
Nein,
ja.
Montag bis Freitag.
Lehrlingsausbildung gibt es?
Ja, für Metallfacharbeiter und Elektrotechnik.
Elektrotechnik?
Und Werkstoffprüfer.
Und eine Frage, die natürlich auch interessiert, gibt es auch Mädchen?
Auch.
Den Lehrlingen, ja.
Ja.
Und ein Gerücht, was ich noch gehört habe, stimmt es, dass Firmensprache Englisch ist? Also, dass auch die Lehrlinge Englisch reden dürfen sollten?
Nein, normale Sprache. Zuerst spreche ich alles mit Englisch, aber
ja,
hier in Sandhof Ternitz ist normale Deutsch.
Wo sehen Sie die Firma in der Zukunft?
Wir konzentrieren uns auf Spezialwerkzeug mit hohem Mehrwert. Zum Beispiel der Herstellung von Hartmetall-Sägewänder, die mit einer speziellen keramischen Folie und Abgangswerkzeug für automatische Werkzeugwechsel. Diese Produkte bieten unseren Kunden Leistungs- und Langlebigkeitsvorteile. Unsere Ziele für die Zukunft sind daher, einerseits die hohe Qualität unserer Produkte zu halten und stetig weitere zu entwickeln und andererseits mittel- bis langfristig eine Mannlaufproduktion mit hohem Automatisierungsgrad zu erreichen. Mein Motto ist, dass sich Unternehmen immer mit der Situation verändern müssen, um sich selbst zu erhalten.
Was schneidet man dann mit den Sägen?
Unsere Sägewänder verwendet nur für Metall, nicht für Holz, für Metall. Normale Stahl bis zum Titanium, Inconel, besser legierte Metall.
Das heißt zum Rohre schneiden?
Auch, Rohre auch, aber natürlich die meistens bei Stahlindustrie die Rohrmaterial schneidet.
Hätte ich jetzt noch eine Frage. Mit der Ölindustrie betrifft sie das, eben diese Ölkrise und
Und zum Beispiel so wie Schauder Bleckmann Rohrwerk oder die Ölfeldtechnik ist auch unsere Kunde.
Okay.
Und natürlich wenn Kunde, wenn es schlecht geht, auch. Diese Branche ist immer nicht so konstant. Bei der Automobilindustrie ist dann nach wie vor gut geht oder momentan, ich glaube, Flugzeugindustrie ist wieder auf, besonders nach USA. Das ist teilweise ähnliche Produkt, Metall oder Titanium oder Abgasmaschinen, die Bereich ist da, eine ist da so kleine Sache bis zum Hochbaubranche. Zum Beispiel die Fassade oder Decke, das ist oft Metall.
Das wäre auch noch so eine Frage gewesen, die Dimensionen für diese Abkantwerkzeuge, zum Beispiel Flugzeugflügel.
Nein, das ist ja nicht so, aber eher Fassade für Hochgebäude ist eine Elemente, zum Beispiel 6 Meter.
Ja, genau, das meine ich ja. Da geht es schon um Dimensionen dann im Prinzip. Ne? Und diese Bänder, sind die endlos? Sind die endlos
Rollen,
die verschweißt werden oder wie auch immer?
Ja, und das ist auch Material, Zuschnitt, Querschnitt ist riesengroß, weil kleiner ist, ja, 100 mm Durchmesser bis zum 2 Meter.
Boah, Wahnsinn. Okay. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. War sehr aufschlussreich. Dankeschön.
Okay, danke.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz.
Wir sind jetzt bei Herrn Bacher. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses kurze Interview.
Gerne.
Und uns ein bisschen was erzählen über die Geschichte der Firma, über die Spezialisierung und so weiter. Und danken für jede Information.
Ja, vielen Dank. Ja, die Schöller-Bleckmann Edelstahlrohr ist aus der Schöller-Bleckmann natürlich entstanden. Tatsächlich eigenständig ist es in den 1990er Jahren geworden. Ansonsten, so wie es die Leute halt kennen aus VEW-Zeiten, war es damals ein Teil davon. Die ursprüngliche Gründung der Edelstahlrohr war 1959. Da hat man erstmals am anderen Schwarzer Ufer sozusagen dann die Schöller-Bleckmann Edelstahlrohr aufgebaut. Heute haben wir 60.000 Quadratmeter Fläche, wenn man jetzt nur die Hallen hernimmt. Seit 1999, nach dem Management-Buyout, nach der VEW, ist man dann in den Tubatex-Konzern gekommen. Das heißt, wir segeln eigentlich unter spanischer Flagge und aktuell mit 384 Mitarbeitern, 11 Lehrlingen, um das einmal personalmäßig auch zu beleuchten. Und die Edelstahlrohr erzeugt, wie schon der Name sagt, Edelstahlrohre, mit der Bemerkung, dass das nahtlose Edelstahlrohre sind, die halt für Spezialanwendungen primär verwendet werden. Und das Ganze für die Fachleute dann, wir reden dann von Dimensionen zwischen 6 mm bis knapp über 20 cm Rohre, die wir machen. Wir haben zwei Pressen, die hier die Blöcke, die über 1200 Grad erhitzt werden, dann zu einem Rohr, zumindest einmal im Ansatz umwandeln und dann 40 bis 80 Bearbeitungsschritte, bis dann ein Rohr tatsächlich fertig ist. Und irgendwann kommt am Schluss sozusagen ein nahtloses Edelstahlrohr, das dann zum Kunden ausgeliefert wird, raus. Aktuell mit einem Jahresumsatz von 120 Millionen Euro. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Die Edelstahlrohr selber produziert ihre Rohre für die Industrie, für Spezialanwendungen. Das heißt, insbesondere in dem Bereich Nuklear, Klammer auf Kernkraftwerke, Klammer zu, Wärmetauscher, chemische Industrieanwendungen, Erdöl-Erdgasindustrie ist ein starker Absatzmarkt und Sonderanwendungen. Das heißt, überall, wo spezifische Anforderungen entweder an das Medium außerhalb oder innerhalb des Rohres sind, das können auch Drücke sein, gibt es hier Anwendungen. Und eine dieser Sonderanwendungen nennt sich Ambilicris, also Ambilicris. Fertigung gibt es hier im Werk seit 2010. Ambilicris kommt aus dem englischen Nabelschnur. Das sind also Rohre, die bei der Erdöl- und Gasproduktion im Wasser verwendet werden. Also sprich die Verbindungsleitungen von Oberwasser zu Anlagen, die am Meeresgrund stehen. Und das gibt es eben seit 2010. Es gibt nur drei Unternehmen weltweit, die überhaupt diese Fertigung machen können. Hat den Hintergrund, dass diese Ambilicris verschweißt werden, also Rohr an Rohr geschweißt und da geben dann auf einem Coil, der ähnlich wie ein Schlauchwagen dann quasi überdimensional aussieht, haben sie dann bis über 30 Kilometer Rohr, die dann der Kunde zu einem Strang, so wie zu einem Atlantikstromkabel im Wesentlichen zusammenzieht, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und diese Versorgungsleitungen dienen eben dazu, die Maschinen mit dem Schiff oder mit der Plattform oberirdisch dann zu verbinden. Das heißt, wir haben hunderte oder tausende Kilometer Rohre, die wir fertigen, und bestimmte Spezialanwendungen, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wie zum Beispiel Rolex, das sagt, glaube ich, den meisten Leuten was, also diese etwas teureren Uhren, die man sich normalerweise nicht leisten kann. Und die Lünette, also sprich der Ring, wo dann die Zahlen eingraviert sind auf der Rolex-Uhr, ist ein Rohr aus Ternitz.
Okay.
Also das kommt von uns, ja. Eben auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile gibt es eine Partnerschaft, die eine Lünette haben von Rolex, da kommt das aus Ternitz.
Wie schaut es eigentlich mit Nachwuchs aus? Sie haben gesagt, Sie bilden Lehrlinge aus. Wie viele sind da so im Jahr und wie viele bleiben dann? Wie viele gehen wohin?
Ja, bei den Lehrlingen, das ist natürlich unsere Zukunft und umso mehr muss man darauf schauen, dass man auch junge Leute ausbildet. Wir haben heuer zum Beispiel einen neuen Lehrberuf ausgeschrieben in den unterschiedlichsten Bereichen, Produktion und Bürobereich. Ziel ist es immer so ungefähr bei 20 Lehrlingen circa zu sein, also plus in den nächsten Jahren, weil man einfach vom Markt nicht die Qualifikation mehr bekommt. Ja. Wir haben ein neues Lehrlingsausbildungszentrum bei uns seit 2022, die Future Zone, sagen wir dazu.
Okay.
Also wenn Sie herfahren, dann sehen Sie das im Bereich der Rezeption. Und da geht es einfach darum, die Lehrlinge halt auch adäquat und so aufzustellen, zukünftig, dass sie das, was auf sie zukommt, auch professionell machen können. Wir selber machen zum Beispiel auch das Lehrlingsrecruiting so, dass die Lehrlinge ihre Nachfolger selbst rekruten dürfen.
Ja, okay.
Auch etwas sehr Spannendes, wenn man sozusagen zuschaut, wie schwierig es ist, sozusagen ein Recruiting mit jungen Leuten zu betreiben. Hat einerseits mit Bewerbungen zu tun und andererseits natürlich auch mit der Auswahl. Ne? Und zwar Dropout-Rate von 85%, die unsere Lehrlinge sozusagen nicht weiterlassen.
Okay. Ja, das habe ich schon gehört, dass das tagelang im Prinzip dieses Lehrlingscasting da überläuft. Ja, aber die Besten bleiben über.
Ja, und vor allem gilt es ja, die jungen Leute mal auch für die Lehre oder für die Fachausbildung zu begeistern.
Ja.
Weil heutzutage wird es ja oft so gesehen, ja, wenn du in der Schule nichts lernst, kannst du immer nur Lehre machen. Mhm. Dass man mittlerweile, wenn man sich genauer anschaut, als Facharbeiter sein Leben lang kein Problem hat, einen Job zu finden.
Ja.
Facharbeiterausbildung ist ja nicht die Endausbaustufe,
genau.
Sondern da geht es ja darum zu sagen, wie kann man hier auch weitermachen in der Betrieblichen.
Mhm. Wo siehst du eigentlich die konkrete Bezeichnung vom Lehrberuf?
Wir sind ja bei den Metalltechnikern zu Hause. Wir haben Betriebslogistiker, wir haben Schlosser, Elektriker, die heißen jetzt halt ein bisschen anders. Das sind Mechatroniker in der Richtung, Elektroniker.
Ja.
Wir gehen in den Bereich Industriekaufleute. Wir haben ja auch ein Labor hier am Standort. Das heißt auch hier Spezialausbildungen. Da gibt es eine breite Bandbreite, was das betrifft. Und da schaut man halt auch immer, dass die Lehrausbildung auf die Person passt. Ja.
Mhm.
Weil nur zu sagen, der Bewerber kommt und sagt, ich habe jetzt das in meinem Blickwinkel, muss ja nicht immer damit einhergehen, welche Talente jemand mitbringt.
Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Wie geht's weiter?
Ja, aus betrieblicher Sicht heißt es natürlich immer schauen, dass man mehr Umsatz generiert zukünftig.
Ja.
Wobei man ja heutzutage sagen muss, es ist schon mal wichtig, dass man stabil unterwegs ist in einem guten Fahrwasser. Das heißt, auf dem aufgesetzt ist sicherlich ein Ziel zu sagen, wir möchten gerne über die 120 Millionen raufkommen.
Mhm.
Bedeutet natürlich eine Angebotspalette, die breiter aufgestellt ist. Die Spezialanwendungen haben wir eh schon angesprochen.
Mhm.
Und auch, dass das Produktportfolio einfach größer wird. Das kann von den Dimensionen her größer werden. Das kann aber auch in Richtung gehen, dass man halt neue Kunden einfach wieder generiert oder alte wieder sozusagen ins Boot holt.
Mhm.
Weil wenn man im Dachraum produziert, dann ist das etwas, vor allem wenn man Material nimmt, das aus Österreich kommt, also Rohmaterial, dann ist das halt nicht aus Indien, und ist natürlich, da ist man einen ständigen Preiskampf auch mit den Kunden, die dann sagen, ja, aber der Konkurrent bietet sozusagen andere Preise an. Da muss man halt am Ende des Tages sagen, entweder wollt ihr Qualität haben, die halt wirklich dann made in Austria ist oder halt etwas anderes.
Ja.
Und bei gewissen günstigen Produkten, die kann man einfach am Standort nicht mehr produzieren. Die sind nicht rentabel. Das war es in der Vergangenheit nicht. Die hat man aber in den letzten Jahren rausgenommen.
Wie weit sind Sie eigentlich vom Öl abhängig?
Also wir sind, was die Öl- und Gasindustrie betrifft, würde ich einmal sagen, sind wir bei gut 20% jetzt. Ja. Ansonsten hat man wirklich eine breite Basis. Das ist, glaube ich, auch die Stärke des Standortes, dass man jetzt nicht abhängig ist von, was weiß ich, wenn ich jetzt Automobilzulieferer bin und ich habe zwei Kunden, die ich beliefere und die sagen so, und jetzt stoppen wir mal das Band. Sondern da geht es wirklich darum zu sagen, dass man hier in allen möglichen Bereichen ist. Ja. Also Bereich Nuklear, da reden wir dann halt nicht von neuen Kernkraftwerken, sondern geht es um Revisionsgeschichten. Da hat man viel Wärmetauscher zum Beispiel, ist etwas, was vom Markt her etwas immer stärker kommt, von den Anwendungen her. Und Öl und Gas, da geht es halt darum zu sagen, du bist halt in einer produzierenden Industrie, die halt auch sehr hohe Anforderungen hat und billig ist, ein Spezialprodukt. Und das ist schon etwas, was einfach kostenmäßig auch für die Firmen ein hoher Aufwand bedeutet. Das haben wir in der Pandemiezeit gesehen, dass dann die Firmen sagen, so, jetzt stoppen mal und warten mal ab.
Ja.
Das heißt, das ist sehr volatil, was das betrifft. Und dort in den Bereichen hat man sich seit 2016 zu den Top-Playern weltweit hinaufgespielt. Ja. Da sieht man einfach, dass das Produkt am Markt gut nachgefragt wird und dass die Kunden dann auch gut auf das reflektieren.
Super. Vielen Dank für die Informationen, Herr Bacher, und alles Gute für die Zukunft.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz.
Wir sind heute in der Bergstraße 7 beim Herrn Ingenieur Glanz und er wird uns jetzt Details über die Firma Natex erzählen. Bitteschön.
Ja, die Firma Natex ist 1993 entstanden und rekrutierte sich bei der Gründung aus ehemaligen Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Verfahrenstechnik der Schuller-Bleckmann. Ich persönlich kam bereits 1986 nach Ternitz, wurde noch in der Firma VW ein Auftrag erhalten über die Errichtung einer Anlage in Deutschland zur Entkoffinierung von Tee. Und da hat man Experten gesucht und ich kam hier als Experte für Hochdruck-Rohrleitungstechnik. In weiterer Folge haben wir dann nach der Umstrukturierung von VW wieder auf Schuller-Bleckmann 1987 als Schuller-Bleckmann einen Auftrag erhalten in Italien zur Entkoffinierung von Kaffee. Wenn Sie heute einen Lavazza koffeinfrei trinken, dann ist der in einer Ternitz-Anlage entkoffiniert worden. Ende 92 wurden die Hauptbetriebe der Schuller-Bleckmann privatisiert. Rohrwerk, Ölfeldtechnik, Apparatebau, Medizintechnik. Für den Geschäftsbereich Verfahrenstechnik wurde keine Nachfolgelösung gefunden. Mir und meinen Kollegen tat es aber leid, diese neue Technologie, also relativ neue Technologie, die wurde seit 1980 hier am Standort erstmalig entwickelt mit einer Versuchsanlage und 1986 konnte man dann den ersten Auftrag erhalten. Uns tat es leid, dass diese Technologie sang- und klanglos versandet, wie so manches Know-how der Verstaatlichten aus dieser Zeit. Ja. Beispiel Belt- und Turbinenräder hier in Ternitz, die ja dann irgendwohin abgewandert sind und vieles andere mehr. Und wir trafen den Entschluss, die Firma Natex zu gründen und diese Technologie weiter zu verfolgen. Die ersten Jahre waren ein bisschen mühsam. Wir konnten erst 1994 den ersten Auftrag aus Tschechien erhalten, in weiterer Folge dann einen kleineren Auftrag aus der Schweiz, dann drei Anlagen innerhalb eines Jahres in Indien. Ja, in weiterer Folge haben wir Anlagen gebaut in Taiwan, in Neuseeland, Dänemark. Ja, im Prinzip heute kann man sagen, schon weltweit.
Können Sie das kurz erklären, die Technik,
wie funktioniert? Die Technik selbst ist, wir verwenden CO2, das kennen wir als Gas im Mineralwasser oder im Bier, also ist eigentlich ein Lebensmittelgas, verwenden wir als Lösungsmittel. Dazu ist es erforderlich, das CO2 nicht nur zu verflüssigen, sondern auch über den kritischen Punkt zu erwärmen und den Druck zu erhöhen. Der kritische Punkt liegt bei 73 Bar und 32 Grad Celsius. Das sind von der Temperatur her, sind das recht, sagen wir mal, moderate Temperaturen. Ja. Und daher wird das Verfahren hauptsächlich auch dort angewendet, wo Rohstoff- oder Produkttemperatur sensibel ist. Bei uns liegen in der Regel die Extraktionstemperaturen so um 60 Grad. Und die Extraktionsdrücke zwischen 100 und 500 Bar, je nach Rohstoff. Zum Beispiel die Kaffee- und Tee-Entkoffinierung, die läuft bei 280 285 Bar ab, während man bei anderen Rohstoffen auf knapp 500 Bar geht, hauptsächlich in der Gewürzindustrie. Wenn es geht um Öle zu extrahieren, wir haben da eine der größten Extraktionsanlagen in Korea gebaut zur Herstellung von Sesamöl. Der Vorteil gegenüber dem normalen Pressen des Öls ist, dass im Pressrückstand bleiben noch 10-15% Öl drinnen, während mit der Extraktion kommt man runter auf bis zu unter 1% Restfettgehalt im Rückstand. Daher wird das auch angewendet in der Kakaobearbeitung. Wenn man fettfreies Kakaopulver möchte, dann kommt dieses Verfahren auch zur Anwendung.
Wie wird da dem Kaffee das Koffein entzogen?
Beim Kaffee funktioniert das so, der Kaffee wird als grüne Bohne befeuchtet, damit sich die Matrix der Kaffeebohne etwas aufweicht. Dann kann das CO2 leichter in die Kaffeebohne eindringen und quasi das Koffein aus der gesamten Bohne herauslösen. In dem Fall werden höhere Temperaturen angewendet, ca. 80-90 Grad sogar, um das Koffein rauszulösen. Wie gesagt, der Kaffee ist ja de facto nicht so temperaturempfindlich, weil der wird dann nachhinein dann auch noch geröstet bei höheren Temperaturen. Ja. Dieses Koffein wird dann kristallisiert und dann für die Pharma- und Getränkeindustrie aufbereitet. Im Prinzip ist das ein physikalisches Trennverfahren. Man muss sich das vorstellen, das funktioniert eigentlich wie Kaffee kochen. Beim Kaffee nimmt man den Rohstoff, gibt den in einen Behälter rein, man malt das Ganze, damit es leichter zugänglich ist dann fürs Wasser. Man nimmt heißes Wasser und man verwendet auch bei der Espressomaschine einen bestimmten Druck dazu. Heißes Wasser und Druck. Das Wasser, das da durchgepresst wird, nimmt die Inhaltsstoffe aus dem Kaffee heraus und man hat dann den Kaffee. Wenn man da jetzt Vakuum anlegen würde, würde das Wasser verdampfen und ein rückstandsfreies Kaffeeextrakt bliebe übrig. Und das ist der Vorteil dieser Technologie, sowohl der Rückstand, also der Kaffee, als auch das Extrakt, ist frei von Lösungsmitteln. Es werden sehr viele Verfahren noch angewendet mit organischen Lösungsmitteln, zum Beispiel auch Hexan. Dann hat man Hexanrückstände auch im Extrakt oder im Rückstand. Während bei uns ist maximal CO2 vorhanden, hat einen Vorteil, weil dann ist das Extrakt gleich inert abgefüllt oder liegt ohne Sauerstoffbeteiligung vor. Das ist auch ein Vorteil des Verfahrens, dass wir ohne Sauerstoffkontakt hier auskommen. Und man kann es ohne weitere Behandlung eigentlich verwerten, während bei anderen Verfahren das Lösungsmittel ausgetrieben werden muss in Form von Erhitzen. Und das ist natürlich bei thermisch labilen Rohstoffen ein Problem.
Wo ist die Produktion für diese Maschinengeräte?
Heute haben wir in Ternitz nicht wirklich eine Produktion mehr in dem Sinne, sondern Forschungs- und Entwicklungstätigkeit haben wir hier in Ternitz. Gewisse Dinge werden in Ternitz noch gebaut, das sind die Schaltschränke und die Steuerung. Aber ansonsten kaufen wir Apparate, Maschinen etc. kaufen wir vom Markt zu. Bei uns ist die Firma Innowelt beteiligt, das ist eine Firma aus Mürzzuschlag, Königsberg, die seinerzeit 1987 bei der Aufteilung Böhler und Schöller durch den Rost gefahren ist. Und dort haben sich auch 4 Mitarbeiter entschlossen, das auf privater Basis weiterzuführen. Ja, und mittlerweile haben die über 100 Beschäftigte. Die bauen zum Beispiel die Apparate, während Pumpenkompressoren werden von uns in Deutschland so gekauft, großteils.
Wie groß ist sowas?
Naja, wir haben jetzt bei den Korkreinigungsanlagen Apparate mit 20 Kubikmeter als Extraktoren. Sind so 20 Fabriken in der Breite von 20, 30 Meter Breite und bis zu 60 Meter Länge, wo dann diese Apparate dann eingebaut werden. Wir haben vor 2 Jahren fertiggestellt die weltgrößte Hopfenextraktionsanlage in Bayern. Das war ein Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 70 Millionen und unser Auftragsanteil waren 22 Millionen.
Und da wird zum Beispiel Extrakt gemacht?
Extrakt gewonnen Und zwar die Hopfendolde selbst ist ja relativ voluminös und verliert relativ rasch an Qualität, das heißt, sie oxidiert. Da wird ranzig mehr oder weniger und dann kann man es nicht mehr verwenden. Jetzt war da die ursprünglichen Überlegungen, wie kann ich das verhindern? Ja, man muss es kühl lagern und um Lagerraum zu reduzieren, hat man diese Hopfendolden vermahlen und dann Pellets daraus gepresst. Diese Pellets hat man in Aluminiumsäcke abgefüllt und mit Stickstoffatmosphäre dann verschlossen, damit kein Sauerstoff dabei ist, der Oxidationsvorgang nicht weiter fortschreitet. Ja. Auf diese Art und Weise kann man Pellets 2-3 Jahre lagern, in Kühlhäusern bei 2-4 Grad. Danach ist die Qualität schon so reduziert, dass man es nicht mehr verwenden kann. Daher verarbeitet man einen Teil der Pellets schon zu Extrakt. Das Extrakt liegt dann in so honigartiger Form vor. Es wird abgefüllt in Konservendosen bis hin zu 200 Liter Fässer. Ja, und da kann man es dann 15 bis 20 Jahre lagern.
Das ist quasi das Granulat, was man wenn man privat Bierbrot kauft.
Da ist das Hopfen. Ja.
Sehr interessant. Wie viele Mitarbeiter sind da beschäftigt am Standort?
Ja, zurzeit 25. Forschung, Entwicklung, Projektmanagement. Wenn wir einen Auftrag bekommen zur Errichtung einer Anlage, dann liefern wir die ganzen Informationen, die die Firma braucht, um vor Ort die Baugenehmigung zu erhalten, Förderungen zu lukrieren etc. In weiterer Folge liefern wir die Angaben für den Zivilbau. Wie soll das Gebäude ausschauen? Wo brauchen wir bestimmte Öffnungen, damit wir Apparate reinheben können? Wie schwer sind die?
Das sind alles Unikate.
Im Prinzip Unikate, Prototypen kann man auch sagen, weil das Verfahren oftmalig erstmalig angewandt wird. Anwendungsgebiete sind die Entkoffinierung von Kaffee und Hopfenextrakt. Beim Hopfenextrakt ist uns da das Reinheitsgebot zu Hilfe gekommen, weil man hat vorher schon auch andere Lösungsmittel zum Extrahieren verwendet, wie zum Beispiel Methylenchlorid. Ja, und das hat dann Kopfschmerzen verursacht oft und dann ist man auf das CO2 gegangen. Gewürzextrakte, natürlich auch der gleiche Vorteil, es ist kein Lösungsmittel drinnen. Ja, aber auch in der pharmazeutischen Industrie wird es dann zum Reinigen der Produkte verwendet. Ja. Und dieser Umstand hat uns dann dazu geführt, dass wir mittlerweile 3 Fabriken gebaut haben zur Reinigung von Kork, Stoppelmarkt für Weinverschlüsse, Champagnerverschlüsse, auch Sonderverschlüsse für Cognac etc. Die produzieren mittlerweile 2,7 Milliarden Stoppel im Jahr.
Beim Wein eigentlich ist da der Kork noch aktuell in Zeiten der Schraubverschlüsse.
Ja, sicherlich.
Ja. Wo sehen Sie die Firma in der Zukunft? Wie geht's weiter?
Ja, ich persönlich habe jetzt keine Pläne mehr mit der Firma. Nächstes Jahr an der Zeit, da bin ich schon längst in Pension. Aber unsere junge Generation hat vor, also doch zu expandieren. Ja, dazu haben wir vorsichtshalber jetzt einmal das Nachbargrundstück dazu gekauft. Aber ich sehe uns doch als Nummer 1 am Weltmarkt, was diese Technologie betrifft.
Sage ich Dankeschön, Herr Ingenieur Glanz, für das schöne Interview.
Bitte gerne.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Pension und noch viel Glück im letzten Betriebsjahr. Ja,
danke.
Konzept und Inhalt Magister FH Gabriele Heiden und Robert Graf. Musikalisches Geleit Leopold Eibel. Technische Umsetzung Robert Graf.